Hi und herzlich willkommen zurück zu Soziales Deutschland, heute mit einer etwas anderen Folge. Okay Leute, das erste Ampeljahr ist hinter uns. Vor genau einem Jahr war die Bundestagswahl und seitdem ist viel passiert. Vor allem haben sich die Ungerechtigkeiten, über die wir hier immer wieder sprechen, seit dem letzten Jahr maximal verschärft. Und heute sprechen wir über das Wort, das all diese Ungerechtigkeiten vereint. Krise. Kein Wort habe ich in der Debatte über Klimaschutz, über die Pandemie, über den Ukraine-Krieg, über die Inflation so oft gehört wie dieses. Und manche behaupten schon länger, dass sich unsere Gesellschaft mittlerweile in einem Krisendauermodus befindet, weil sich die Krisen überschlagen und immer mehr von ihnen dazukommen. Als junger Mensch bleibe ich bei so einem Ausblick in die Zukunft zurück mit, nicht so einem geilen Gefühl. Und wie ich in den letzten Monaten bemerken konnte, bleiben viele von euch auch mit etwas zurück. Fragen. Heute möchte ich eure Fragen an zwei der renommiertesten JournalistInnen des Landes stellen. Christoph Arment ist Editorial Director des Zeitmagazins. Seit 2018 moderiert er den Podcast Alles Gesagt mit Jochen Wegner, in dem er mit Menschen aus der Politik und Kultur so lange spricht, bis alles gesagt ist. Jasmin Mbarek ist Zeitredakteurin des Ressort X. Mit 23 Jahren und ihrem Buch Radikale Kompromisse ist sie die Journalistin der Generation Z. Und beide von ihnen machen ein perfektes Duo. Heute stelle ich mich mit diesem Duo den vielen Krisen, die wir momentan zu spüren bekommen und den vielen Fragen, die ihr mir seit Folge 1 geschickt habt. Diese habe ich in einzelne Themen zusammengefasst, über die ich heute mit meinen Gästinnen sprechen werde. Neben Christoph und Jasmin sprechen auch der Ökonom Maurice Höfgen und die Podcasterin Isabel Rogge. Wir haben mal wieder ganz besondere Gäste am Start und deshalb freue ich mich riesig auf diese ganz besondere Folge. Lasst uns anfangen. Hi Christoph, hi Jasmin. Freut mich riesig, dass ihr hier seid. Ich hatte noch nie zwei Gäste gleichzeitig im Podcast. Fühlt sich also alles gerade ein bisschen neu an hier, dass ich hier zwei Leute gleichzeitig auf dem Display sehe. Aber war auch mir höchste Zeit. Und ich fange trotzdem mal mit der Frage an, die ich auch sonst immer stelle. Wie geht's euch? Ach, jetzt muss ich ja auch sagen, wer anfangen soll, ne?
Christoph, du darfst ganz gerne.
Nein, ich warte auf dich. Ich warte auf dich, Jasmin.
Nee, mir geht's großartig. Ich habe gerade einen interessanten, weiß nicht, ob man das Shitstorm nennen kann, aber einen kleinen Diskurs mit Düsseldorfern hinter mir, weil ich eine Satire über Düsseldorf geschrieben habe für die Zeit und genau.
Mir geht's auch gut. Wir haben am Montag ja immer sehr viele Konferenzen im Zeitmagazin. Und ich bin auch deshalb 5 Minuten zu spät, weil ich noch meinen Newsletter zu Ende produziert habe, der ja eben sich mit der ganzen Welt immer beschäftigt bis 17 Uhr.
Ja, du als Journalist, du beschäftigst dich ja sehr intensiv mit allem, was gerade in der Welt passiert. Und ich frage mich immer, wie nimmt jemand wie du diese Zeiten gerade wahr? Wie betrachtest du das?
Ja, es ist irgendwie verrückt. Ich finde, die Zeiten sind so, man sagt es ja immer, dass sie verrückt sind, aber am Wochenende hat man so das Gefühl gehabt, plötzlich dreht sich vorläufig irgendwie so eine Situation in der Ukraine. King Charles startet überraschend gut. Gleichzeitig hat man so das Gefühl, der Commonwealth reduziert sich jetzt schon und wie der Herbst so wird in Deutschland und sonst wo, weiß man auch noch nicht so richtig.
Ja, apropos, man hört ja in diesen Tagen immer wieder, dass uns ein heißer Herbst bevorsteht, in Anspielung auf die Inflation. Und ich habe euch heute hier zu einem Krisenspezial eingeladen. Ich glaube, am akutesten bemerken die Leute gerade die herrschende Energiekrise in Europa. Wie begegnet euch diese Krise? Wie ist sie für euch zu spüren im Alltag? Ist sie überhaupt zu spüren für euch?
Die Krise ist ja überall schon zu spüren. Alle Menschen, die irgendwas machen gerade, und das gilt auch für uns Journalisten, die wir teilweise ja für Redaktionen arbeiten, deren Journalismus zu sehr großen Zahlen gedruckt wird auf Papier, kriegen sehr, sehr, sehr genau gerade mit, was gerade auf der Welt mit der Energiekrise los ist. Also frag mal Verlagsmanagerinnen und Manager der großen deutschen Medienhäuser, wo sie gerade überall versuchen, Papier aufzutreiben. Und es ist insgesamt dramatisch.
Jasmin, diese Folge wird auch krisenspezial heißen, weil wir auch immer wieder davon hören, dass diese Krisen sich jetzt immer mehr überschlagen, dass sie immer wieder auftreten, immer stärker. Wie fällt dir das in deiner journalistischen Arbeit auf?
Also ich bin ja kein Fan davon, Zeiten immer verdichtet als größere Krise als die Zeit zuvor zu benennen. Ich glaube, dass Krisen sich dauernd verändern und auch mit Blick auf den Westen natürlich manche Krisen uns gar nicht interessieren und deswegen vielleicht so Sachen wie der Krieg in der Ukraine uns viel mehr überwältigt als andere Dinge. Aber klar, es ist, also dann summieren sich halt Dinge von Gaspreisen über Corona bis hin zu Debatten über Atomkraft und etc. etc. Und dann merkt man, dass auf jeden Fall die Stimmung und die Aggression für bestimmte Debatten anders wird und man da, glaube ich, journalistisch immer wieder versucht, andere Wege zu finden, um bestimmte Polarisierung nicht mit voranzutreiben. Und gerade bei dieser Energiefrage, das konnte man ja im Februar gar nicht absehen, was für eine explosive Stimmung das mit sich bringen kann für den Winter. Und wir wissen ja auch jetzt immer noch nicht, was das für den Winter bedeutet, weil wir ja nicht absehen können, wie sich die Preise verhalten nach der Deckelung.
Ja, ich meine, ich sag mal so, wir Journalistinnen und Journalisten neigen natürlich zum Krisenbeschreiben, weil das Drama und der Untergang und die Apokalypse lässt sich natürlich viel leichter schreiben. Das war immer schon so und wird auch immer so sein. Und ich glaube, es besteht eben die besondere Herausforderung im Journalismus heute darin, eben nicht von Krise zu hetzen, sondern immer auch zu schauen, wo gibt es Lösungsansätze oder wer arbeitet gerade daran, dass etwas besser wird. Mir geht es dann auch immer so bei diesem Herumgedresche auf die aktuellen Politikerinnen und Politiker, und zwar egal welcher Partei, Hauptsache sie sind gerade an der Macht. Kann sein, dass Robert Habeck in einer Fernsehtalkshow mal keine guten Minuten hat. Das ist mir allerdings weniger wichtig, als wenn ich das Gefühl habe, dass hier jemand versucht, einen Weg zu finden, wie er gleichzeitig die Energieversorgung im Land über den Winter sicherstellen kann, ohne gleich eine Koalitionskrise auszulösen. Ich möchte mit ihm da gerade nicht tauschen.
Ja, es ist so witzig. Diese Folge kommt, ich glaube, genau ein Jahr, fast auf den Tag genau, ein Jahr nach der Bundestagswahl raus. Das heißt, wir haben jetzt ein erstes Ampeljahr hinter uns und es ist so viel passiert im letzten Jahr. Jasmin, wie denkst du, hat sich die Ampel bisher geschlagen?
Ich glaube, dass die Ampel durchaus in eine undankbare Lage der Krisenmultiplikation geraten ist. Also mit Afghanistan begonnen, Corona, Ukraine und dann innerdeutsche Wirtschaft. Das sind einfach Krisen, die will man überhaupt nicht lösen, wenn man gerade ein neues Koalitionsmodell ausprobiert, das ja durchaus nicht einfach war, auch wenn es so gewirkt hat, weil man irgendwie auf Kommunikation und Ehrlichkeit und nicht wie die GroKo agieren gesetzt hat. Aber natürlich auch irgendwie eine Konstellation hat, die für zum Beispiel die Grünen und die SPD auch bedeutet hat, dass sie von Anfang an wussten, dass es eine starke Limitierung geben wird durch die FDP in bestimmten Zukunftsvisionen, aber auch im Agieren, wenn es um Krisen geht. Von der Schuldenbremse bis hin zu Umgang mit der Klimakrise war von Anfang an klar, das ist hier sehr, sehr limitiert. Dass man sich darauf eingelassen hat, das ist eine politische Entscheidung, die kann man kritisieren oder nicht. Ich glaube, das ist Teil der Realpolitik. Ich glaube, dass sie sich bis jetzt ganz gut schlagen dafür, dass es so viele Möglichkeiten gab, um sich gegenseitig zu zerschlagen. Wir haben das ja auch in den letzten Wochen gesehen. Die SPD hat natürlich kein Glück mit ihrem Altkanzler oder mit der Art, wie Scholz kommuniziert, sowie auch den Grünen Habecks Kommunikation irgendwie zum Hindernis wurde in den letzten Tagen. Und Christian Lindner mal ganz abgesehen, weil ich glaube, das ist, glaube ich, jetzt gerade meine persönliche Meinung. Ich finde es interessant, wie wir auch auf einen Kanzler, einen Vizekanzler schauen und nicht auf diese Gesamtkonstellation. Es ist wirklich, wie Christoph eben sagte, dieses einzelne Eindreschen auf Hauptfiguren, die natürlich in Konstellationen agieren. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das gar nicht erwartet, dass sie es schaffen, diesen realpolitischen Zwang so durchzusetzen und das zu kommunizieren. Also es hieß ja von Anfang an, man hat ja irgendwie eine neue Zukunftsvision versprochen, die man auch versprechen musste, weil das bringt irgendwie Klimakrise mit sich, dass man das muss. Aber zu sagen, okay, wir müssen hier irgendwie einen Cut machen und da funktioniert das so und so und das ist jetzt so und auch dieses nicht tausend Interviews geben und sich erklären, das kann man journalistisch durchaus kritisieren, gerade Scholz, der um viele Fragen einen großen Bogen macht oder auch blöde Antworten gibt. Oder man kann einfach denken, okay, da versucht eine Koalition einfach zu funktionieren. Und ich glaube, richtig bewerten kann man das sowieso erst in ein, zwei Jahren.
Wisst ihr, ich hatte jetzt in diesem Podcast schon ganz viele SprecherInnen zum Thema Entlastung, weil es ja auch in Hinsicht auf den Herbst und den Winter immer mehr an Relevanz gewinnt. Und ihr habt bestimmt auch beide ganz krass von den ganz vielen Entlastungsdebatten diesen Sommer mitbekommen in eurem Beruf. Von 9-Euro-Ticket hin zu Preisgrenzen, hin zu Übergewinnsteuern, whatever. Wie steht ihr denn zu den ganzen Initiativen, die es bisher gab im sozialen Bereich, die ja auch zuhauf kritisiert werden, auch in diesem Podcast?
Ich meine, ich bin natürlich sehr traurig darüber, dass das 9-Euro-Ticket verschwunden ist und jetzt da nach einer Nachfolgelösung gesucht wird, die im Bann sollen kommen soll im Januar und dann aber, glaube ich, 50 oder 60 €, und man weiß es noch nicht so genau, kosten soll. Ich glaube, hier zum Beispiel ist eine ganz große Chance vertan worden. Ich habe selten erlebt, und ich bin ja schon so 3 Jahre älter, dass eine politische Idee, die relativ schnell beschlossen wurde, sofort von allen Menschen in der Bevölkerung verstanden wurde. Und das lag natürlich auch an diesem Begriff, das 9-Euro-Ticket, versteht man sofort. Das ist eine Zahl, die wirkt günstig, ist sie ja auch. Und ich weiß noch, dass ich, als es eingeführt wurde, gerade zufälligerweise in Mailand war, weil wir da eine Veranstaltung mit dem Zeitmagazin hatten. Und der Manager einer italienischen Modemarke auf mich zukam und sagte, Christoph, I love your 9-Euro-Ticket. Und ich war total perplex und habe gesagt, wie, das 9-Euro-Ticket? Und so, ja, wir diskutieren hier seit Tagen in Italien, das ist überall in den Medien, dass Deutschland jetzt ein 9-Euro-Ticket einführt, um den Verkehr umzuleiten und also sozusagen ein Umdenken mit auszulösen. Und das finde ich irgendwie schade, ne? Also, dass es mal eine Idee gibt, die jeder sofort versteht, die natürlich auch im Detail dann kritisierbar ist, wie immer, die dann wieder so leichtfertig aufgegeben wird und jetzt wieder so ein bisschen in so ein Klein-Klein gerät.
Christoph sagt es. Das 9-Euro-Ticket, RIP, war eine außerordentliche, revolutionäre politische Maßnahme und jetzt ist sie wieder verpufft. Der erste Monat ohne 9 Euro ist jetzt fast schon wieder rum und noch immer halten sich die Initiativen stark, die die Fortsetzung fordern. Auch Maurice Höfgen findet die Beendigung des ÖPNV-Knallers beschissen. Maurice ist Kolumnist der Berliner Zeitung und moderiert bei Jung und Naiv das wöchentliche Wirtschaftsbriefing. Als Ökonom im Bundestag kennt er sich mit allem, was gerade auf den Energiemärkten passiert, sehr gut aus. Und hat mir mal erklärt, warum das Aussetzen vom günstigen ÖPNV so ein Problem ist.
Das 9-Euro-Ticket war ein voller Erfolg tatsächlich. Es ist ein skandalöser Fehler der Ampel, das nicht weiterzuführen. Nicht nur, dass sie ja tatsächlich eine schlechte Folgelösung haben, es gibt jetzt erstmal keine Folgelösung. Also man ist aus dem teuren Tarifdschungel in quasi das 9-Euro-Paradies. Und aus dem 9-Euro-Paradies geht es jetzt erstmal zurück in den teuren Tarifdschungel. Und jetzt will Volker Wissing zum 1.1.23 dann eine Folgelösung präsentieren, wo wir jetzt schon wissen, dass die teurer wird. Die soll ja zwischen 49 und 69 Euro kosten für ein bundesweit einheitliches Ticket. Volker Wissing gibt nur 1,5 Milliarden aus dem Bundeshaushalt. Um das zu finanzieren, bräuchte es aber deutlich mehr. Er schickt quasi die Länder in die Spur. Die Länder wiederum haben erstens eine strengere Schuldenbremse als der Bund. Der Bund darf 0,35% seiner Wirtschaftsleistung an neuen Schulden machen. Plus ein bisschen was, je nachdem, wie gut die Konjunktur läuft. Und bei den Ländern ist wirklich plus minus null, also die besagte schwarze Null. Zweitens haben die Länder das Problem, dass viele Kommunen finanziell im Schlittern sind. Die müssen die auch finanzieren. Das erschwert die Folgelösung auch noch. Und man hat immer, wenn quasi der Bund den Ländern das hinwirft, hier macht mal so nach dem Motto das Problem, dass dann die Einzellösungen dominieren. Markus Söder hat dann für Bayern eine bestimmte Vorstellung und will dann nicht Geld geben, was dann irgendwie NRW hilft und andersrum. Und dann hat man ganz viel Hickhack und es kommt nichts dabei herum. Erstens war das sozialpolitisch halt ein totaler Erfolg, was man da hatte, denn das hat wirklich die Geldbeutel der Leute entlastet, spürbar entlastet. Würde ich sagen, sogar noch ein kultureller Erfolg, gesellschaftlicher Erfolg, weil es denjenigen, die sonst wenig Mobilität haben, weil sie eben kleinen Geldbeutel haben, jetzt mal Mobilität ermöglicht, mal ermöglicht, wohin zu fahren mit den Kindern, wo sonst ein Vierer-Ticket gekauft werden muss und man schnell bei 30, 40 Euro für eine Strecke war. Dann ist es ein ökonomischer Erfolg gewesen, weil es die Inflationsrate gesenkt hat. Und es ist natürlich ein ökologischer Erfolg, wenn wir wollen, dass die Leute nicht mehr alle einzeln am Steuer in einer großen Blechkiste sitzen müssen, um zur Arbeit zu kommen, sondern viel klüger eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln sich bewegen können. Das ist effizienter und zeitsparender und ökologischer.
Tja, was eine Bilanz und jetzt ist erstmal alles vorbei. Die Betonung liegt dabei aber auf erstmal. Denn die Bundesregierung arbeitet schon an einem Nachfolgekonzept, was aber, Friede, Freude, Eierkuchen, längst nicht so günstig werden soll wie das 9-Euro-Ticket. An dieser Stelle habe ich Maurice mal gefragt, wie viel der Nachfolger seiner Meinung nach kosten sollte.
Ein 49- oder 69-Euro-Ticket ist erstmal günstiger in einigen Fällen als der teure Tarifdschungel, den man vor dem 9-Euro-Ticket hatte. Aber es ist deutlich teurer als das 9-Euro-Ticket, was man hatte. Meine ideale Vorstellung davon ist, dass man den ÖPNV, heißt in U-Bahn, in Bus, in S-Bahn steigen, kostenfrei macht. Es macht keinen Sinn, da 9 Euro für zu nehmen. Diese ganze Ticketinfrastruktur, das ist total Ressourcenverschwendung. Man muss diese ganzen Automaten bauen, bewirtschaften, Servicemitarbeiter haben, Leute, die kontrollieren, sind alles Ressourcen, die wir uns sparen können. Ticketfrei, kein nerviges Ticket kaufen, wer mit dem Bus fahren will, kann mit dem Bus fahren. Das hätte sozusagen den maximalen ökologischen Effekt und auch die größte Entlastung. Und dann kommen einige Leute und sagen, oh, das könnte aber ja die Infrastruktur, das könnte ja sozusagen das Bestehende überlasten. Und da würde ich sagen, ja, dann müssen wir eben umso dringender investieren und umso dringender alles geben, dass wir mehr Busse, mehr Busfahrer, mehr Schienen, mehr Züge haben. Da wurde auch jahrelang viel versäumt.
Kostenloser ÖPNV wird vermutlich schon so lange diskutiert, wie ich denken kann, und hat vor allem wegen unseren Klimazielen in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch gefunden. Bei der Bundesregierung oder zumindest ihrem Finanzminister findet diese Idee aber gar keinen Zuspruch. Leute, kein Wort hat die Entlastungsdebatte der letzten Monate so stark geprägt wie das Wort Gratismentalität. Puh, das hat in den letzten Monaten wirklich einen Wirbel ausgelöst und deshalb wollte ich Jasmin mal fragen, was sie von dem Wort hält.
Na, dieses Narrativ, das Christian Lindner damit aufgesetzt hat, ist ja eigentlich nur, der Staat würde jetzt einfach alles bezahlen, weil es eine große Krise gibt, die die Bevölkerung finanziell betrifft. Und das ist ja schon mal von vornherein Bullshit, denn auch das 9-Euro-Ticket wird mit Steuergeldern finanziert. Und damit hört sozusagen der Begriff Gratismentalität schon auf. Deswegen würde ich den auch nie mehr wieder aufmachen, berühren oder irgendwie dem Aufmerksamkeit schenken. Nee, und ich bin übrigens kein Fan davon, jetzt auf Druck das 9-Euro-Ticket sofort einzuführen, weil das Problem im ÖPNV ist viel, viel größer. Es geht darum, was ist privat, was gibt es für Verkehrsverbunde etc. Und das aufzudröseln und da ein logisches System zu finden, das langfristig günstig finanzierbar ist. Da hilft auch nicht ein schnell gedrucktes 49-Euro-Ticket für Menschen mit wenig Geld und 69 Euro für Menschen, die sonst auch 80 Euro für ihr Jobticket zahlen, sondern dass man sich damit befasst und dass sich Menschen auch in der Bundesregierung neben Volker Wissing, die in ihren Referaten durchaus wissen, wie das funktioniert, da Konzepte vorlegen. Und wenn das bis Juli 2024 dauert, aber dafür dann für den Rest der nächsten Jahrzehnte ein sinnvolles, günstiges Ticket existiert, bin ich damit, glaube ich, glücklicher als mit diesem man möchte jetzt aus dieser Koalition einen Erfolg ziehen, ne? Also auch diese Begeisterung über 3 Monate 9-Euro-Ticket in der Krise, wow. Also ich habe mich auch mega darüber gefreut und ich glaube, es war sozusagen für einen Großteil der Bevölkerung eine absolute Entlastung. Auch wenn es übrigens was sehr, sehr Degradierendes hat, auch 18 Stunden an die Ostsee zu fahren von unten irgendwo in Schwaben bis nach oben. Weil auch solche Leute sollten mit einem ICE 4,5 Stunden in Urlaub fahren können mit ihren Kindern. Ich kann mich nämlich noch erinnern, früher sind wir mit diesem schönes Wochenendticket, gab es damals bei der DB, da sind wir auch ewig nach Berlin gefahren und es ist halt schon keine geile Erfahrung, wenn du so 17 Mal umsteigst, aber es ist eine Möglichkeit und auch diese Möglichkeit, die ist zu respektieren und es als gut zu heißen, aber ich glaube, da gibt es einfach wahnsinnig viel Spielraum. Und ich glaube, das sehen auch viele Menschen so, die es wirklich betrifft. Ich rede jetzt hier nicht von Menschen, die mit 2000 Euro netto hantieren, sondern weit drunter und die nicht mal wissen, wie Schülertickets für ihre Kinder bezahlt werden können, weil sie kurz über der Grenze liegen, zu denen ihnen Hartz IV zusteht etc. Also das sind ja alles so Menschen, die in der Politik definitiv keine große Rolle spielen und auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich nicht sein werden, sondern hier geht es um punktuelle Entlastung, um die Wut der Bevölkerung zu drosseln. Da finde ich, wie gesagt, da können wir weitermachen, ne? Bei 300 Euro Energiegeld. Was sind 300 Euro Energiegeld, bitte? Das ist für das, was für viele Leute, was die gerade an Lebensmitteln mehr bezahlen in 2 Monaten. Das ist natürlich alles gut gemeint, aber im Kollektiv alles kritisierbar.
Ich finde nur das Interessante beim 9-Euro-Ticket, das ist natürlich ein Symbol auch, klar. Aber es ist jenseits der aktuellen Entlastung zum ersten Mal seit langem mal wieder ein Signal, in welche Richtung eigentlich die Gesellschaft insgesamt gesteuert werden soll. Und das in dieser Einfachheit. Ich bin da so ein Fan von Ideen, die man wirklich versteht. Also auch wenn man sich nicht jeden Tag mit Politik beschäftigt. Und das war eben so ein Signal. Ich meine, ich bin jetzt kein Verkehrsexperte, aber das, was ich so an Auswertungen gelesen habe über diese 3 Monate, war ja doch erstaunlich positiv. Ja, von diesen einfachen Ideen, die man versteht, kann man eigentlich nicht genug haben.
Und ich glaube, da kommen wir zu einem Punkt. Ich glaube, damit hat die Politik sich selber einen Druck auferlegt, ohne es zu wissen. Nämlich, dass die Leute jetzt wissen, aha, es könnte funktionieren und die
es ginge,
Anforderungen
genau.
mit Blick auf die nächsten Wahlen da ist. Und ich glaube, so würde auch zum Beispiel gute Klimapolitik funktionieren. Das kann man auf alle Bereiche übertragen. Aber wenn es da einmal so einen Moment gibt, wo man merkt, aha, wenn man möchte, geht das also. Deswegen glaube ich, es wird auf jeden Fall ein Nachfolger kommen und auch ein Nachfolger vom Nachfolger, weil der Druck einfach da ist.
Wo wir schon mal über Druck sprechen, gestern war Klimastreik, ach war das toll und laut und groß und allein in Berlin waren 36.000 Menschen auf der Straße. Der Druck auf die Bundesregierung in Sachen Klima ist nach diesem Krisensommer noch einmal hart angestiegen. Viele WissenschaftlerInnen sind sich darin einig, dass 2022 ein Klimakatastrophenjahr war, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben, auch in Deutschland. Tja, und das Jahr ist übrigens auch noch gar nicht um, aber deswegen habe ich mir für diese Folge Isabel Rogge zur Seite geholt. Isabel war schon mal in der ersten Folge zu Gast, für alle, die sich erinnern, und moderiert den Podcast Planet A. Als Journalistin beschäftigt sie sich unglaublich viel mit Klimanews, weshalb ich sie darum gebeten habe, mal zusammenzufassen, was seit dem letzten Jahr klimamäßig alles von sich gegangen ist.
Wir erleben mit 2022 jetzt schon das zweite Jahr hintereinander die Klimakrise wirklich spürbar mitten in Deutschland, nachdem wir 2021 vor allem in Rheinland-Pfalz und NRW das Jahrhunderthochwasser erleben mussten. Stand 2022 bis jetzt in Deutschland, aber auch in Europa, vor allem im Zeichen von Hitze und Dürren. Also extrem hohen Temperaturen und viel zu wenig Regen als Folgen der Klimakrise. Laut Deutschem Wetterdienst, dem DWD, gehört der Sommer 2022 zu den viertwärmsten der bislang registrierten Sommer in den vergangenen 140 Jahren, wo das gemessen wurde, außerdem zu dem sechsttrockenen. Das wird ganz deutlich oder wurde ganz deutlich an verschiedensten Ereignissen, die echt schon ganz schön sichtbar waren, unter anderem am Rhein, denn der fließt ja mitten durch Deutschland und mündet dann in den Niederlanden in der Nordsee. Das ist die wichtigste Wasserstraße Deutschlands, ja, und der Rhein hatte richtig mit Niedrigwasser zu kämpfen. Und das hieß auch für den Güterverkehr, dass die Schiffe wesentlich weniger als sonst beladen werden konnten, was wiederum Lieferkettenprobleme verursacht hat. Also da auch für die Wirtschaft schon ein richtiges Problem. Auch Brandenburg war diesen Sommer ganz arg betroffen. Der RBB, also der Rundfunk Berlin-Brandenburg, meldete Ende August 2022, dass bis Ende August bereits mehr Waldbrände in Brandenburg vorkamen als im gesamten Vorjahr zusammen. 490 Waldbrände in einem Bundesland, Stand 25.08., während es 2021 in Brandenburg insgesamt 157 Waldbrände waren. Und diese Waldbrände, die führten auch dazu, dass ganze Siedlungen evakuiert werden mussten. Also enorme Folgen für die Menschen, die dort leben. Und an dem häufig eingeschränkten Zugverkehr, da konnten wir zumindest ganz deutlich merken, unsere Infrastrukturen, die sind wirklich noch gar nicht ausgelegt auf Klimakrise und absolut überfordert. Die Hitze hat aber leider nicht nur Folgen für den Zugverkehr, sondern wesentlich tragischer sterben im Sommer immer extrem viele Menschen an Hitze. Das wird leider in den Statistiken oft nicht so erfasst. Man weiß, dass im Sommer mehr Menschen sterben, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Aber in diesem Jahr war es dann wirklich so deutlich, dass sogar am 9. August 2022 das Bundesamt für Statistik eine Pressemitteilung dazu veröffentlicht hat. Und dort steht dann eben auch, und ich zitiere jetzt: Wie bereits im Juni waren die Sterbefallzahlen dabei vor allem in Phasen sehr hoher Temperaturen erhöht. Dass im Zuge von Hitzewellen die Sterbefallzahlen ansteigen, ist ein bekannter Effekt, der bereits in den Vorjahren beobachtet wurde. In diesem Jahr sind jedoch bereits bis Ende Juli außergewöhnlich viele Wochen von diesem Effekt betroffen. Zitat Ende. Und dann können wir auch noch weiter schauen in die Welt. In Europa war eben der Sommer 2022 der heißeste seit Beginn der Aufzeichnung und auch der mit den größten Waldbrandflächen. In Österreich und der Schweiz wurde die Hitze sichtbar, wenn man hoch in die Berge geschaut hat. Denn da wurde dann klar, dass das ewige Eis gar nicht so ewig ist, denn die Gletscher schmelzen so schnell wie nie. Und ich war diesen Sommer in Norditalien, da gab es die schlimmste Dürre seit 70 Jahren. Es hat in einigen Regionen einfach monatelang nicht geregnet und das hat man an den ausgetrockneten Flussbetten gesehen. Besonders betroffen der längste Fluss Italiens, der Po. Da wurde in einigen Regionen dann auch der Notstand ausgerufen. Katastrophen, was zum Beispiel in Städten wie Verona dazu geführt hat, dass tatsächlich das Trinkwasser der BürgerInnen begrenzt wurde. Und wir können diese Liste leider ewig lang weiterführen. Auch in China sind Flüsse ausgetrocknet, dort gab es schlimme Wassernot und Dürren. In Afghanistan haben Monsunregen Fluten ausgelöst und ich glaube, wir alle kennen die Bilder von diesen schrecklichen Überschwemmungen in Pakistan, wo der starke Monsunregen einfach mal 30 Millionen Menschen vertrieben hat. Sprich, wir erleben die Klimakrise bereits jetzt, hier in Deutschland und weltweit.
Findest du nicht überhaupt, ich meine, weil wir, wenn wir über das Thema Klima reden, ist es ja ein gutes Beispiel. Also in den letzten 2-3 Jahren haben wir ja so viele ungewöhnliche Momente erlebt, in denen plötzlich die Politik Dinge entschieden hat, von denen man vorher immer gehört hat, das geht nicht. Da muss ich sagen, seitdem habe ich auch wirklich zunehmend weniger Verständnis dafür, dass, was Klimaentscheidungen betrifft, so wenig entschieden wird.
Jasmin?
Ja, ich glaube, das ist aber auch, also... Naja, Corona war ja was Akutes. Gaskrise ist was Akutes. Und die Klimakrise betrifft ja Leute in Deutschland nur punktuell oder bedroht gerade Brandenburg mit Wasserknappheit oder die Menschen im Ahrtal.
Aber dieses Jahr war es schon,
fast nicht. Ja, aber dieses Jahr war wirklich schon next level.
Genau.
Also wirklich auch hart.
Ich finde jetzt so in den letzten Monaten war es schon ganz schön präsent. Ja, aber es war trotzdem präsent.
Nicht, ich glaube, es war nicht das Kollektiv der Gesellschaft, das so einen Druck erzeugt, dass man das jetzt sagt. Also ich glaube, in einem gewissen Teil der Mittelschicht ist das sozusagen als wichtiges Thema total zugänglich. Die anderen leiden schon drunter und haben vielleicht auch nicht die politische Stimme dafür. Und es ist, also ich glaube leider, ich bin da leider ein bisschen pessimistisch, ich glaube erst an dem Tag, an dem, keine Ahnung, ganz Brandenburg das Wasser ausgeht, wird es einen Reflex geben, Politik einzufordern. Solange man damit droht und sagt, oh, das war aber schon echt ein heißer Sommer und jetzt kostet der Spargel 3 Euro mehr, ist es so, ob das wirklich so ist? Und ich glaube, erst wenn wir in einen Modus kommen, in dem es jeden einzelnen Menschen betrifft, in einer Härte, die das alltägliche Leben erheblich einschränkt, dann wird es erst wieder diesen Druck geben. Ich hoffe, es passiert früher. Ich befürchte, dass aber eher Ersteres der Fall sein wird.
Was Jasmina anspricht, bereitet mir schon seit längerem große Sorgen. Die Frage, wie lang? Wie lang haben wir wirklich noch Zeit? Aber vor allem, wie lang wollen wir noch verharren in einer Zeit, in der nichts passiert? Wobei ja mittlerweile an vielen Orten unserer Gesellschaft ein Bewusstsein besteht für die Klimakrise, die uns ja auch immer krasser trifft. Ich wollte deshalb Isabel nochmal fragen, warum wir trotz dieser Erkenntnis ihrer Meinung nach nicht in das Handeln in der Klimakrise übergehen, warum wir immer weiter aufschieben und nicht die Maßnahmen ergreifen, die es jetzt offensichtlich bräuchte.
Ich bin ja Journalistin und keine Psychologin, aber durfte in den letzten Jahren schon mit mehreren PsychologInnen zu dem Thema sprechen und habe mich auch mit der Berichterstattung zu der Klimakrise befasst. Und ich komme da immer wieder zu einem Schluss, nämlich, dass unser Storytelling, also das richtige Geschichten erzählen, zur eben menschengemachten, ja, gerade von dem obersten reichen 1% der Menschheit gemachten, aber auch, und das ist auch ganz wichtig, von uns Menschen zu lösenden Klimakrise, dass dieses Storytelling nicht richtig funktioniert. Das liegt vielleicht schon am Begriff Klimakrise. Das ist ja keine Krise für das Klima, sondern für uns Menschen. Und wir leben aktuell eigentlich in einer menschengemachten, gerade von reichen Menschen, von Industrien und von der Politik gemachten Menschenkrise. Und wir Menschen, wir haben eben nur so ein gewisses mentales Krisenbudget und dann ist auch irgendwann mal gut. Also ich habe in meinem Alltag auch schon viele kleine Krisenherde und bestimmt ganz viele andere Menschen auch. Stress in der Schule, Stress in der Uni oder im Job. Ja, dann muss vielleicht eine Beziehung am Laufen gehalten werden oder ich habe gerade Herzschmerz. Das Kind oder mehrere Kinder müssen umsorgt und bespaßt werden. Vielleicht muss sogar noch eine Oma gepflegt werden und das sind alles ganz akute tägliche Dinge, die in meinem System schon richtig viel Raum einnehmen. Und wenn dann noch diese akuter wahrgenommenen Krisen wie Corona oder die Gaskrise, ich sage mit Absicht wahrgenommenen Krisen, gerade bei älteren Menschen in den Vordergrund rücken, dann ist das schwierig eben für die abstrakt wahrgenommene Klimakrise. Und dann schlage ich vielleicht die Zeitung auf und lese einzelne Artikel zu Corona-Maßnahmen in Bus und Bahn, ja, die mich direkt betreffen. Also ich muss gleich wieder daran denken, die Maske rauszusuchen und mitzunehmen.
Oder ich lese was zu steigenden Gaspreisen, die bald mein Konto schmälern werden. Ja, die Heizkostenabrechnung, die schwirrt wochenlang in meinem Kopf rum, bis dann die Rechnung wirklich reinflattert mit so einer ordentlichen Nachzahlung. Und abseits davon löse ich losgelöst vielleicht Berichte zu Waldbränden in Brandenburg oder zu einer Flut, ja. Und all das wird in diesem Bericht möglicherweise noch nicht mal als Folge der Klimakrise eingeordnet. Und so bekomme ich das Gefühl, ja, das betrifft mich gar nicht, das betrifft nur die anderen. Und ich denke mir vielleicht, ja, kann ich eh nichts dran ändern, ja? Und bin mit den Gedanken dann schon wieder bei meiner Gasrechnung. Und dass die Gasrechnung und Pandemien durch die Klimakrise dann künftig auch noch weiter getrieben werden, ja, das steht dann leider auch meistens nicht in der Zeitung. Oder ich sehe sogar einen Bericht zur Rekordhitze, bebildert mit jemandem, der vom Sprungbrett im Freibad springt. Da denke ich mir doch, ach ja, so ein warmer Sommer in Deutschland ist doch erstmal ganz angenehm und da müssen wir ja nicht mehr den ganzen weiten Weg runter nach Italien zum Gardasee fahren. Bei diesem Storytelling, da sehe ich gerade die großen Medien in der Pflicht, eben die Geschichte des komplexen Klimawandels, der Klimakrise herunterzubrechen, darauf, was das für Menschen bedeutet und auch immer wieder in Kontext zu setzen, wie auch Corona, wie die Energiekrise, wie all das dann auch im Kontext mit der Klimakrise zusammenhängt. Es gibt einen Sportteil, es gibt das Feuilleton, es gibt einen Politikteil. Es braucht dann eben auch einen Klimateil und in den Hauptprogrammen braucht es vielleicht im Fernsehen dann auch mal eine wirklich einordnende Klimaberichterstattung. Wenn wir so viel Sendezeit beim Begräbnis der Queen opfern können, dann sollte sowas irgendwie auch drin sein. Ja, und dann ist es wichtig, dass wir Menschen uns als Individuum in diesem System verstehen, also welchen Part wir da spielen. Und das ist eben in der Regel so, dass wir durch konstruktive und positive Lösungsvorschläge aktiviert werden. Also wir funktionieren oft gut mit Tricks aus der positiven Psychologie, ja. Negative Schlagzeilen, auch wenn es nur Fakten sind, bringen uns oft dazu abzuschalten. Deswegen macht es total Sinn, dass wir uns dann auch Medien und Content suchen, der uns eben positiv aktiviert. Dass wir uns so informieren und dass wir dann auch positive Psychologietricks verwenden. Zum Beispiel, dass wir uns quantifizierbare Ziele suchen. Dass wir eben nicht sagen, ich esse jetzt nie wieder Fleisch, sondern wirklich sagen, ich esse jetzt mal eine Woche kein Fleisch oder einen Monat kein Fleisch, dann habe ich auch eher die Möglichkeit, Erfolge zu erzielen und am Ball zu bleiben. Dann macht es auf jeden Fall mehr Spaß, wenn man sich ein Team sucht, ist auch wie beim Sport irgendwie, macht es im Team oft auch mehr Spaß, kann zusammen auf Demos gehen, ja, und auch das Ganze weiter nach außen tragen. Das ist nämlich auch nicht zu unterschätzen, wie viel eigentlich meine Strahlkraft auf andere wirkt. Ja, wenn ich auf die Demo gehe, ein Foto von mir mit einem Schild poste oder meiner Familie und meinen Freunden davon erzähle, es muss ja nicht immer alles auf Social Media passieren, dann wirken wir ganz schön auch als eine einzelne Person und werden immer mehr. Und am allerwichtigsten, es geht natürlich darum, Druck auf die Politik auszuüben, denn die Politik hat den größten Hebel und deshalb ist es ganz besonders wichtig, dass wir nicht nur auf unseren eigenen Konsum achten, sondern eben immer auch die Kapazitäten, die wir haben, dafür nutzen, dann auf die Straße zu gehen, Petitionen zu nutzen, unseren Abgeordneten zu schreiben, damit eben die Politik, die wirklich was verändern kann, was verändern kann.
Jasmin, mich würde mal interessieren, man hört in diesen Tagen immer wieder ein Wort vom Bundeskanzler. Es ist Stabilität. Das ist so, es ist natürlich ein schönes Wort, ne? Man hört es immer wieder, Stabilität, ne? Wir sind stabil, wir haben Stabilität. Aber vor allem in Hinsicht auf die Klimakrise und die Energiekrise jetzt, wie stabil ist die Regierung gerade?
Oh, so stabil, wie es in dieser Zeit geht. Das ist, und ich glaube auch, das ist so ein Manifest, also es ist fast, als würde Olaf Scholz wie in so einem Journal manifestieren, dass der Winter funktioniert, wenn er das Wort Stabilität sagt. Ich glaube aber, und das muss man durchaus Habeck und seinem Ministerium verdanken, die Füllung der Gasspeicher ist wirklich rasant vorangegangen und sehr verlässlich. Die Leute sparen Gas ein. Ich glaube, letztens habe ich eine Zahl gelesen, 30% weniger Verbrauch. Was für eine Gesellschaft wie diese, die exzentrisch verbraucht, eine gute Zahl ist. Deswegen glaube ich, es wird bestimmt noch ein weiteres Entlastungspaket geben und Einmalzahlungen, um das Ganze aufzufangen. Aber ich glaube, Stabilität.
Aber es gibt ja gewisse Punkte, die in den letzten Monaten immer wieder abgehandelt wurden in der Öffentlichkeit, aber in der Politik nie so aufgenommen wurden, dass sie wirklich irgendwie die Chance hätten, irgendwie realisiert zu werden. Das ist jetzt so, zum Beispiel Übergewinnsteuer kommt jetzt irgendwie so in so einer ganz leichten Form irgendwie auch nicht. Aber auch Vermögensteuer oder Aussetzen der Schuldenbremse, so alles so Punkte, bei denen die Ampel gerade so einen ganz großen Bogen bisher drum gemacht hat. Woran könnte das liegen, Christoph? Warum hat man sich bisher nicht hingestellt, hat gesagt, okay, das machen wir jetzt so, weil man ja auch durchaus einen Anteil in der Bevölkerung damit glücklich machen würde? Drückt sich die Ampel in diesen Fragen und wie lange kann sie das noch?
Ich weiß gar nicht, ob sie sich so nur davor drückt. Also natürlich kann man immer sagen, die Ampel ampelt vor sich hin gerade. Aber Olaf Scholz ist für viele Zögern und Abwarten und nicht durchziehen, kann man den schon kritisieren. Aber bisher gelingt ihm doch einigermaßen so den Laden zusammenzuhalten.
Ich glaube, diesem Land geht es auch demokratisch gesehen einfach sehr, sehr gut. Auch wenn manche Leute das manchmal nicht glauben wollen. Wir haben hier mal Linke und AfD beiseite, aber das Spektrum zwischen Grünen, SPD, FDP und Union, das sind Parteien, die sich in vielen Dingen einfach doch sehr, sehr ähneln, einen bestimmten demokratischen Grundsatz haben. Und ich glaube, das ist auch in solchen Krisen ein großes Privileg, weil es dafür sorgt, dass die Leute nicht nach links und rechts in der Extremart schwenken, sondern vielleicht so kleine Stichpunkte setzen.
Wir haben ja jetzt gerade die Ergebnisse der Wahlen in Schweden gehört, mit wie viele Prozent der Menschen da jetzt eine rechtsradikale Partei gewählt haben und wie in Frankreich die Wahl jetzt ausgegangen ist und egal, wo wir hinschauen, und jetzt kommen die Midterm-Elections in den USA, die sind auch nicht mehr weit weg. Und wenn ich mir jetzt dann anschaue, die Werte der AfD in Deutschland, dann muss ich doch sagen, es ist doch erstaunlich positiv aus Sicht von Demokraten hier zulande, wie sich das entwickelt hat. Jetzt kann man immer sagen, stimmt, die haben sich auch selber zerlegt teilweise. Ja, viele Wählerinnen und Wähler der AfD haben ja nicht die AfD gewählt, weil sie die AfD so toll finden, sondern als Protest auch. Ja. Und da bin ich doch ganz erstaunt, muss ich sagen, über dieses oft selbst sich kritisierende Deutschland, das zurzeit zumindest es geschafft hat, sich weder vom linken Rand noch vom rechten Rand irgendwie unter Druck setzen zu lassen. Und ich glaube, das hat schon auch mit dieser Mitte-Politik von Olaf Scholz zu tun.
Für welche Partei denkt ihr denn, wird dieses Hin und Her die schwersten Konsequenzen haben?
Nicht für die SPD. Nicht für die SPD. Und ich glaube, dann unterschätzt man nämlich auch das Klientel der SPD, wenn man mit Abgeordneten spricht und auch mit den Leuten in ihrem Wahlkreis. Ich glaube, die Angst davor, dass hier etwas passiert, sitzt auch bei sehr, sehr vielen tief. Und deswegen gab es ja zwischenzeitlich auch die Debatte über Schwesig etc. Das ist durchaus etwas, was Menschen, die Sozialdemokraten wählen, für sich so abwägen. Die Sicherheit hier ist auch irgendwie wichtig. Das kann man verwerflich finden oder nicht. Aber ich glaube, der SPD wird es im Nachhinein nicht dieses, oh mein Gott, ihr habt keine Waffen geliefert oder oh mein Gott, ihr habt Waffen geliefert. Ich glaube, da setzt man einfach darauf, dass da rational die klügste Entscheidung getroffen wird, um selber die Situation nicht eskalieren zu lassen. Ich glaube, die Grünen werden nochmal eine ganz, 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 ganz große Pazifismusdiskussion in den nächsten Jahren führen. Wenn sozusagen die Riege rund um Baerbock und Habeck vielleicht irgendwann mal ein bisschen wegrückt und ein etwas linkerer Flügel eventuell sich wieder zentriert. Das kann aber auch erst in 5 oder 10 Jahren.
Ich bin gerade ein bisschen erschrocken bei dem Gedanken, dass du Habeck und Baerbock schon in Richtung politischer Rente gerade geschickt hast.
Nicht Rente, um Gottes Willen.
Janine, weil du auch vorhin gefragt hast, wie wir so insgesamt auf die Ampel schauen, ist vielleicht schon auch nochmal wichtig, dass wir vielleicht auch uns doch auch mal ab und zu selber hinterfragen, also ich führe jetzt gerade ein Selbstgespräch, ob wir mit dieser Ampelregierung nicht vielleicht auch manchmal zu nett gewesen sind bisher. Mm. Weil das Milieu, aus dem die Medien viele, die allermeisten kommen, ist im Grunde genommen in dieser Regierung vertreten. Mm. Also vor allem natürlich die Grünen, aber eben auch Teile der FDP und auch Teile der SPD. Aber es ist doch ganz erfrischend, finde ich, dass Friedrich Merz sich in der Rolle des Oppositionsführers doch einigermaßen wohlfühlt, der immerhin jetzt mal mit schärferen Worten die Ampel auch kritisiert.
Mhm. Und ich glaube auch, und ich glaube, das sehen auch solche Leute wie Friedrich Merz, das, was die Ampel gerade wirklich in so eine schwierige Lage bringt, ist auch sie selbst. Also dieses Problem, das man zum Beispiel auch sehr gut bei der Ankündigung der Hartz-IV-Reform bemerkt hat vor ein paar Monaten, dass man sich vor allem, was die sozialen Fragen betrifft, dass man sich da gerade auch so gegenseitig so ein bisschen lahmlegt und überhaupt kein geeinigtes Bild abgibt. Jasmin, hast du das denn so kommen sehen, dass die Ampel auch so mit sich selbst zu kämpfen haben wird?
Voll. Ich war ja nie Befürworterin davon, zu sagen, dass die Ampel einwandfrei funktionieren wird. Ich habe das von Anfang an schon gesagt, gerade weil die FDP einfach mit einer Führung unter Lindner ein sehr, sehr konservativ-liberales, eine sehr konservativ-liberale Richtung vorgegeben hat und es völlig klar war, dass die Diskussion rund um alles immer ein Riesenkompromiss sein wird. Auch wenn man sich zwischen irgendwie SPD und Grüne dachte, die fahren auch ziehen voll an einem Strang. Auch das fand ich irgendwie schwierig, weil Olaf Scholz ist immer noch Seeheimer Hanseat. Das ist auch noch ganz weit weg von dem, was viele Grüne sich erhofft haben von dieser Koalition. Ich habe nur gedacht, okay, das könnte sehr pragmatisch trotzdem werden, aber halt dementsprechende Kompromisskoalition und nicht dieses sehr über, auch von so Twitter-Leuten überhypte Zukunftsbündnis, das alles ändert sofort in 5 Minuten. Das fand ich ein bisschen skurril, dass Leute das da rein interpretiert haben.
Ich wurde in letzter Zeit ganz oft darum gebeten, hier mal über die Duschspartipps zu reden und was ich von dieser ganzen Debatte halte. Wollte euch aber davor nochmal so in Hinsicht auf die gesamte Krisenkommunikation fragen, wie ihr das seht. Denkt ihr denn, dass man es einerseits geschafft hat, den Leuten die Härte dieses Winters, der ja noch kommt, klarzumachen und ihnen andererseits auch zu vermitteln, dass sie damit nicht alleingelassen werden? Denkt ihr, diesen Punkt so, in dem man das klargemacht hat, denkt ihr, den haben wir erreicht?
Gianni, das ist eine rhetorische Frage, gibst du?
Nein, also, ja, ihr könnt ja auch einfach Nein antworten. Also ne? Okay, ich frage nochmal anders. Ja, wie findet ihr denn die Duschspartipps?
Ich muss ehrlich sagen, mit Blick auf meinen persönlichen Background finde ich diese Tipps sehr, sehr arrogant. Im Sinne von, das, was da empfohlen wird, das machen Menschen, die aufs Geld achten, sowieso schon immer. Also deswegen hat es sowas sehr, sehr Selbstgerechtes gehabt. Also der Appell vielleicht an die Mittelschicht, die durchaus der Grund ist, warum es sozusagen sehr, sehr viel Ressourcenverschwendung gibt und alles, was da drüber ist, da zu sagen, hey, falls ihr das noch nicht macht, man kann auch kurz duschen, das würde in der Krise helfen, finde ich cool. Aber es ist einfach für mindestens ein Drittel dieser Bevölkerung völlig normal, dass man beim Zähneputzen sofort das Wasser ausmacht, wenn man die Zahnbürste nass gemacht hat und dass man nicht jeden Tag in der vollen Badewanne badet und die Heizung jeden Tag einmal 3 Stunden anmachen kann, sondern Wärme speichert. Und deswegen fand ich es so ein bisschen ignorant, weil es sozusagen das Gefühl gegeben hat, okay, die ganze Bevölkerung ist eigentlich total gut am Leben und jetzt müssen hier alle einsparen, das ist noch nie in diesem Land passiert. Ich glaube, das hätte man cleverer kommunizieren können, denn die Intention war ja durchaus nett im Sinne von, hey, lasst uns gemeinsam sparen, dann können wir vielleicht besser durch diesen Winter kommen und alle haben genug von dem Gas und von der Wärme. Dementsprechend bin ich da so ein bisschen, also sorry, aber diese Katzenwäsche und Waschlappen, wo ich so dachte, sag mal, Kinders, wo sind wir denn hier? Wir schreiben jetzt auch Leuten nicht vor, ob sie sich 2 Minuten abduschen gehen können. Sag mal bitte jemandem, der auf dem Bau arbeitet, dass die Person sich mit dem Waschlappen doch morgens waschen soll, bevor sie arbeiten geht.
Ich finde das einen sehr guten Punkt. Also gleichzeitig dachte ich auch, ja, es stimmt schon. Also aus welcher Zeit kommen wir eigentlich, dass wir Wasser im Grunde genommen als so selbstverständlich angenommen haben? Es kommt halt aus dem Wasserhahn, ne?
Ja, und jetzt gibt es so diesen Wake-up-Moment, ne? Also dass man wirklich sich mal darüber Gedanken macht, dass Wasser und alle anderen Ressourcen auch uns nicht endlos zur Verfügung stehen. Also so Punkte, so über die sich irgendwie vor einer Zeit auch noch gar nicht so Gedanken gemacht wurde. So, ich weiß nicht, Christoph, hättest du denn gedacht, dass wir mal über solche Themen hier sprechen müssen?
Ich hätte nie geglaubt, dass ich mal in einer Zeit leben würde, wo es genauso heißt, also duscht ein bisschen kürzer. Und dass das nicht als Witz formuliert ist, sondern dass wir plötzlich in so eine, glaube ich, insgesamt in so eine Welt reinkommen, in der völlig zu Recht Wasser rationiert werden muss. Also ich bin da sicher, dass wir da auf Verhältnisse zugehen in Europa, die nicht anders sind als in Kalifornien, wo das deine, der genau rationalisiert ist, festgelegt ist, wie viele Liter Wasser du auf deinen Quadratmeter in der Woche verwenden darfst und deshalb einfach auch ganze Gärten nicht mehr existieren werden, weil die wieder gar nicht wässerbar sind in Zukunft. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel in diesem Sommer oder in den vergangenen Monaten schon das Gefühl, da nähern wir uns diesen Alltagsmomenten. Also ich erinnere mich an diese Meldung, die ich im Kölner Stadtanzeiger gelesen habe, in deiner Heimatstadt, Jasmin, dass die Verwaltung der Stadt Köln hat die Bevölkerung davor gewarnt, ins Kiesbett des Rheins zu gehen, weil der so wenig Wasser hatte, dass dort noch Bomben und Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lagen. Also als ich diese Meldung gelesen habe, dachte ich schon, wow. Also da nähern wir uns so einem Alltag, der auch sofort nachvollziehbar ist, wo man denkt so, oh Gott, ja. Man sieht es ja bei den Prominenten in Hollywood, ja. Das ist ja ganz lustig zu beobachten, die ja alle damit aufgewachsen sind, du musst halt nur genug Geld verdienen, Wenn du ganz reich bist, kannst du dir eigentlich alles erlauben. Du kannst mit deinem Privatjet überall hinfliegen, du kannst dir riesige Wälder kaufen und die bewässern. Und selbst die merken jetzt plötzlich, hoppla, es gibt einen Twitter-Account, der dokumentiert, wenn ich mit meinem Privatjet 20 Minuten von X nach XC fliege. Ich darf nicht mehr mit meinen Wäldern bewässern, so wie ich will, weil das Wasser eben geschützt werden muss.
Ich finde, so Privatjet-Debatten sind einfach nur Verschiebungen des Themas. Ich bin auch, das führt uns ja eigentlich auch wieder zu Klima. Ich glaube, Klimakrise ist eines der größten sozialen Debatten und auch Klassenkämpfe, die ja schon seit Jahrzehnten stattfindet. Und da ist auch für mich immer so, also ich bin so ein ganz, das, da bin ich ein bisschen rational, aber für mich ist auch so, sorry, aber hätten wir hier einfach die Kohle schon vor 10 Jahren ausgemacht, wären wir auch in unseren CO2-Werten schon total drinne. Da müssten wir nicht über 2% innerdeutschen Flugverkehr diskutieren, über das bescheidene Tempolimit, das mir sowas von zum Hals hinaushängt. Es wird nicht kommen, regt euch nicht drüber auf. Es ist so, was sind das für Debatten so, ne? Ich finde viel schlimmer, dass wir Kohlekraftwerke anmachen müssen, weil wir uns so abhängig gemacht haben von Russland. Das sind so wichtige Debatten. Mich interessiert das nicht, ob Leute Privatjet fliegen.
Jasmin, du hast aber eben das Wort Klassenkampf benutzt. Ich habe auch, also ich beschäftige mich ja sehr mit diesen ganzen sozialen Fragen, auch in diesem Podcast. Und ich habe neulich einen ziemlich eindrücklichen Artikel gelesen, ich weiß gar nicht mal woher, der im Grunde genommen gesagt hat, das, was wir gerade erleben in Deutschland, aber auch in anderen Teilen der Welt, ist ein Klassenkampf im Zuge dieser Energiekrise. Ne, also das, was wir gerade im Zuge der Inflation erleben, ist so ein Auseinanderdriften der Klassen, ist so ein Klassenkampf. Würdest du das auch so nennen, Christoph?
Also ich kann jetzt, also das, was man jetzt unter klassischem Klassenkampf versteht, nicht sehen. Natürlich muss man genau hinschauen und die Politik muss vor allem die richtigen Entscheidungen treffen, damit den Menschen, die eben sehr wenig Geld verdienen und sehr wenig zu Geld zur Verfügung stehen haben, dass die ausreichend unterstützt werden und dann auch schnell. Ja, da kann man auch nicht sagen, man wartet noch ein halbes Jahr, bis die Gesetze dann in Kraft
treten. Es wird sich auch gerade sehr schwer getan mit neuen weitreichenden Entlastungen, auch aufgrund der Schuldenbremse, die es ja auch gibt und wegen der auch viele Investitionen nicht getätigt werden können, weil die Finanzspielräume, die uns sozusagen zur Verfügung stehen, nicht reichen. So, you know the drill. Es wird ja ganz oft momentan verbreitet, dieses Narrativ. Was ist da dran, Jasmin?
Ja, an der Stelle muss man, glaube ich, Wolfgang Schäuble nochmal als Vater der schwarzen Null danken. Das ist, glaube ich, was in der deutschen Debatte so eingebrannt ist. Und vor allen Dingen gibt es die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Story erzählen muss. Es ist einfach etwas, was ein AEG-Chef irgendwann mal eingeführt hat als Zahl, um zu sagen, dass der Konzern nicht abschmiert. Und dann hat das Wolfgang Schäuble in seiner Speech übernommen. Und das macht mich so wütend, dass das als ökonomischer Begriff existiert, weil es ist absoluter Nonsens. Aber die FDP wird es weiterhin verkaufen. Ich glaube auch, Stichwort Schuldenbremse, Christian Lindner hat es ja vor ein paar Tagen nochmal festgelegt, es wird keine Lockerung der Schuldenbremse geben 2023. Und ich glaube, die werden da mit Blick auf den Wahlkampf danach auch, und es gibt ja zwei Landtagswahlen, es gibt jetzt Niedersachsen, nächstes Jahr Bayern, wird darauf weiter gepocht werden, damit man sagt, dass der Staat genug Geld hat, weil das ja irgendwie doch immer, ich weiß nicht, was Deutsche mit ihrem, oh mein Gott, wir dürfen nicht ins Minus rutschen, wir sind absolut im Minus, Schulden gehören zum Wirtschaftskreislauf dazu, aber es ist jetzt ein zu großes Thema. Ich glaube, dass
naja, also psychologisch, also sagen wir mal so gesellschaftspsychologisch, historisch würde ich sagen, es sitzt diesem Land natürlich immer noch die Weltwirtschaftskrise im 20. Jahrhundert in den Knochen. Ne? Also das wissen die Leute teilweise gar nicht mehr, warum das so ist. Aber sie haben es doch von ihren Großeltern noch erzählt bekommen, also zumindest viele Ältere in der Bevölkerung. Ich glaube, daher kommt schon die Angst. Also ich glaube, die Psychologie spielt da schon eine Riesenrolle. Ich meine, der Moment, als damals bei der Griechenland-Euro-Krise, Lehman-Krise, Steinbrück und Merkel da am Sonntagabend vor die Kameras getreten sind und gesagt haben, das Geld ist sicher, ihr Geld ist sicher, und im Rücken wussten, wenn die Leute morgen an die Bankautomaten gehen und alle ihr Geld abheben, dann haben wir ein Problem. Also da, das ist schon tief verwurzelt in diesem Land. Und die Leute, ich glaube, die meisten haben schon ganz vergessen, warum eigentlich. Aber es ist so.
Und ich glaube, das wird man einfach nicht aufbrechen. Also dieses Argument wird sich verkaufen lassen, weil gerade die es ja eigentlich betrifft, die sagen ja, das ist Nonsens, haben auch dann keine politische Relevanz oder so einen Druck, den sie ausüben können, sodass es irgendwie Thema wird. Also ich glaube, dass die Schuldenbremse ab nächstem Jahr wieder vollumfänglich gilt.
Ja, glaube ich auch.
Ja, ich würde vorschlagen, wir machen dann hier nächstes Jahr einfach wieder so eine Spezialeinschätzungsfolge Danke, ihr beiden, dass ihr da wart heute. Das hat mich wirklich riesig gefreut. Wie sehr freut ihr euch dann auf das Release?
Ich freue mich mega.
Sehr.
Mega. Das wird richtig toll. Sollen wir noch sagen, was wir heute machen?
Oder ja, ja, warum nicht?
Ich nehme noch einen Podcast auf und werde mit Markus Feldenkirchen darüber diskutieren, was Markus Söder auf Instagram an Essen postet. Und darauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr.
Ich gehe noch Basketball spielen. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt auch sehr. Das habe ich in diesem Sommer wiederentdeckt.
Wiederentdeckt?
Nach vielen Jahren Streetball-Pause, verrate aber nicht, auf welchem Platz am Gleisdreieckpark. Ist nämlich der einzige Platz, wo die Ringe nicht so blöd metallern, plastikmäßig sind, dass die Bälle immer wegspringen. Es gibt nur einen einzigen
Platz. Das ist natürlich auch schon Gatekeeping an der Stelle, Christoph, das weißt du.
Ja,
du
darfst mich doch nicht verpetzen, Jasmin.
Ja, danke Leute, dass ihr beide vorbeigekommen seid. Es war wirklich toll, mal schauen, was der Herbst so bringt.
Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung, Gianni.
Danke an euch und wir sehen uns dann. Bis bald, habt noch einen ganz schönen Tag. Wow, hat das einen Spaß gemacht und mal schauen, wo wir uns in einem Jahr von diesem Tag an befinden. Hoffentlich irgendwo in einem kriegsfreien Europa mit mehr Klimagerechtigkeit, höheren Löhnen und einer krassen Deflation. Mir wird zurzeit von ganz vielen von euch immer wieder geschrieben, wie schwer es euch momentan finanziell geht, wie das Geld vorne und hinten nicht mehr ausreicht und deshalb wird es in der nächsten Folge auch genau darum gehen, Geld. Bis dahin, haltet durch, Leute, und das heißt auch, haltet zusammen, genießt die letzten Sonnenstrahlen und wir sehen uns dann wieder hier in 2 Wochen, Anfang Oktober. Bis dann. Soziales Deutschland ist eine Produktion von mir, Gianni Matteo. Ich hätte sie jedoch nicht ohne die Hilfe, die Ratschläge und die Impulse von ganz vielen anderen Menschen createn können. Dankaussagen gehen deshalb an Moritz Metz, Charlotte Köhler, Paul Gebler, Zara Alexa Schweimler, Christine Nofke, Marlene Lehne, Ute Engelmann, Daniel Schorb. Für diese Folge gehen ganz viele Umarmungen an Christoph Arment, Jasmin Mbarek, Maurice Höfgen, Isabel Rogge, Jana Legler.